längste Psalm von der Bibel. Vielleicht wisst ihr, wer der längste Psalm ist. 119, mega lang. Lassen wir im Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das ist gleichzeitig eine Verheißung, aber auch eine Herausforderung. Wir müssen uns ganz bewusst mit dem Wort befassen. Und ich freue mich, dass ich auch heute miteinander mit euch das darf tun. Ich fahre weiter mit dem Jakobusbrief und ich lese die Verse 9 bis 18 vom Kapitel 1. Verse 9 bis 18. Der niedrige Brüder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung geduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Soweit Gottes Wort. Wir haben letztes Mal, kurz als Erinnerung, haben wir drei Punkte gehabt im ersten Teil. Und zwar haben wir zuerst vom Beten ohne Zweifel etwas gehabt. Und wir haben gesehen, unter anderem, dass das gar nicht so einfach ist. Dann haben wir über Freude in der Versuchung studiert. Und das ist so ein Gegensatz, den wir auch heute werden entdecken. Und dann noch ausharren. Ausharren als Teil von einem Prozess, der zu Vollkommenheit führt. Und heute lassen wir uns überraschen, was Gott auch heute uns sagen will. Möge er unsere Herzen dafür parat machen. Wir schauen uns die Verse 9 bis 11 an. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahin schwinden. Als ich mich vorbereitet habe und dann wollte schauen, ja, bis wo soll ich dann die Abschnitte auseinandernehmen und schauen, was kommt zuerst, was kommt nachher. Bei diesen Versen habe ich, bin ich ziemlich verwirrt gewesen und habe gemeint, das ist wirklich ein bisschen durcheinander, das passt nicht zusammen, was soll das und so weiter. Und dann habe ich halt noch mehr müssen anschauen, nochmal und nochmal. Und habe eigentlich gemerkt, dass es da ganz gut, wunderbar zusammenhängt. Aber es braucht Zeit und man muss immer wieder sich damit beschäftigen. Und es ist schon so, dass mit dem Vers 9, meiner Meinung nach, haben wir da einen neuen Abschnitt in dem Kapitel. Aber das ist eben ähnlich wie der Vers 2, den wir letztes Mal gesehen haben. Dort steht eben, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Also Freude und Versuchung. Das passt gar nicht zusammen. Das ist gegensätzlich. Und genau das Gleiche haben wir am Vers 9. So fängt wieder an. Der niedrige Bruder soll sich rühmen. Wie ist das möglich? Mit niedrig ist da arm gemeint. Und damit soll man sich rühmen. Soll man stolz sein drauf. Und rühmen, wenn wir das genau anschauen, was heisst rühmen, eine Erklärung ist, ist nicht einfach, dass man da zufrieden ist und nichts tut und nicht reklamiert oder so. Rühmen ist ziemlich hart und das heisst, lauthals eine Sache zu verkünden, auf die man mit Recht stolz sein kann. Also, wenn das so ist, dann muss das wirklich etwas wichtig sein. Eine Hochheit. Eine Hochheit, die von Gott kommt. Es kann ja sein, dass die Erniedrigung oder das Armsein kann eine Prüfung von Gott sein. Vielleicht. Wie wir auch wieder zu Beginn von dem Brief gesehen haben, was heisst so sinngemäß, in der Prüfung erkennen wir, ob der Glaube sich bewährt. Kann es sein, muss es nicht. Und so tut uns Jakobus erinnern, dass wir auch in schwierigen Situationen in Gottes Hand sind. Und jetzt kommt der Richi drauf. Eine ganz kleine mathematische Anmerkung dazu. Nachdem der niedrige Bruder nur noch 8, also in dieser Übersetzung, nur noch 8 Wörter überkommt, quasi, hat der Arme, der Reiche 48 Wörter. Der kommt ein bisschen mehr dran. Interessante Sache. Also, zum ersten Mal hat der Reiche auch irgendetwas zum sich rühmen. Etwas, das er lauthals verkündigen kann. Aber das sind nicht seine teuren Schuhe. Auch nicht seine schnellen Autos. Auch nicht seine imposante Villa. Oder seine Bankkonten. Nein. Das ist seine Niedrigkeit. Mit dem soll er sich rühmen. Und das ist schon ein bisschen erniedrigend. Ich würde sagen, es ist viel schwieriger für jemanden, der reich ist, sich nicht mit dem Richtung zu räumen, als wie der Arme sich mit seiner Hochheit. Darum denke ich, dass Jakobus da ganz genau erklären will, was das heisst. Wenn der Reiche über sein Richtum identifizieren, dann hat er schnell verloren. Genauso wie der Arme, wenn er sich über Armut sich tut identifizieren, das kann sein, dass er schnell enttäuscht wird, entmutigend. Zusätzlich dazu tut Jakobus da ein paar Naturphänomene, auch gerade von dem Land Israel, ein bisschen erklären, die im Israel sehr bekannt sind. So schön auch das Gras und die Blumen wachsen und erblühen, genauso schnell verblassen und verbrennen die. So viel bleibt von dem Richtum. Und es ist schön, dass wir dort die schönen Blumen haben. Und da das, was nachher kommt. Ihr könnt euch merken, vielleicht dann könnt ihr die Blumen mal so lange da lassen, bis es dann so aussieht. Das ist das, was bleibt. Vom Richtum. Gibt es da noch Hoffnung? Für den, der reich ist? Wir dürfen in dem Zusammenhang auch die Worte von Jesus nicht vergessen. Die finden wir in Lukas 18, 24 bis 27. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprach aber, die es hörten: Und wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Also es ist doch nicht alles verloren, für den, der Reich hat und Richtung hat. Der Reiche steht da nicht grundsätzlich schlecht. Er muss sich einfach bewusst sein, woher er alles hat und womit er sich vor Gott kann rühmen. Schließlich kann man sagen, dass sowohl der Arme als auch der Reiche von Gott die gleiche Stellung haben. Es kann sein, dass die momentane Situation oder die Position nur vorübergehend ist. Das kann sein, dass das als Teil vom Gottes Plan kann anschauen kann. Wichtig für beide ist, beide brauchen da Weisheit. All das haben wir am Anfang vom Brief gesehen. Beide brauchen die Weisheit, sich auf Gott zu verlassen. Weil von ihm allein Rettung kommt. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir kommen zum Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und ich liebe den Brief immer mehr. Je mehr ich mich damit befasse, desto schöner wird er. Die Zusammenhänge, die da sind, wo ich am Anfang gefunden habe, nein, der Jakobus schreibt irgendwie komisch, wenn man ihn mit Paulus vergleicht, der kann nicht schreiben. Der schreibt einfach irgendetwas da und fertig. Und dann, wenn man eben dran bleibt und die Sache genauer anschaut, das ist wunderbar. Auch der Vers 12 ist eine wunderbare Ergänzung zum Vers 2. Dort haben wir ja gelesen: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und da zeigt Jakobus, dass die andere Seite der Medaille. Es geht ja nicht nur um sich freuen in der Versuchung. Weil Freude kann auch schnell vergehen. Man muss eben die auch erdulden. Also das heisst, Jakobus bleibt da realistisch. Er weiß, dass Versuchung nicht nur Freude bringen kann. Und darum ist ihm wichtig, das Thema nochmals zu bringen. Und das ist gar nicht langweilig. Also für mich nicht. Man könnte ja meinen, ja, schon wieder das Gleiche. Du hast schon mal gesagt, vor 3 Zeilen weiter, oder 3 Vers weiter hast du das schon mal gesagt, und jetzt kommst du nochmal mit dem. Jakobus tut da auch neue Begriffe bringen. Zuerst haben wir ja glückselig. Das kennen wir ja von der Bergpredigt. Und das bedeutet ja, neben gesegnet sein, bedeutet auch glückselig. Das ist ein Zustand, wo nicht von äußeren Begebenheiten abhängt, sondern vom Vertrauen auf Gott. Und der zweite Begriff ist Siegeskranz oder Krone. Und zwar nicht irgendeine Krone, sondern die Krone des Lebens. Krone vom ewigen Leben. Und jetzt sehen wir, dass die Thematik von der Versuchung überkommt da eine neue Dimension. Wer den Herr wahrhaftig liebt, wird geduldig ausharren und dem wird eine doppelte Verheißung zugesichert. In dem Leben eine innere Freude und im nächsten Leben die Krone vom ewigen Leben. Vom gleichen Siegeskranz redet ja auch Paulus, zum Beispiel in 2. Timotheus 4,8 lesen wir: Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Ja, der Luther und vielleicht auch andere Leute finden, dass die Lehre vom Jakobus in totalem Gegensatz zu der Lehre von Paulus steht. Und da dürfen wir zugeben, dass beide Apostel ganz bestimmt gleicher Meinung sind. Und nicht nur da. Verse 13 bis 15 lesen wir: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Vielleicht haben die Empfänger von dem Brief einige Teile vom Evangelium schon kannt, wie zum Beispiel die Stelle von der Versuchung Christi in der Wüste. Und vielleicht hat sie, ja, haben sie darum das anfangen zu behaupten. Oder vielleicht haben sie irgendeinen anderen Grund gehabt, das zu sagen, Gott versucht uns. Aber Jakobus muss da wieder ganz klar sagen, niemand darf so etwas sagen. Natürlich hat Satan versucht, Jesus zu versuchen, aber er war chancenlos. Und die Stelle, denke ich, hat auch eine ganz andere Bedeutung für uns. Zum Beispiel, wie man mit dem Wort dem Satan kann widerstehen. Und da aber geht es vor allem um den Charakter Gottes, um sein Wesen. Gott ist vollkommen. Er ist vollkommen frei vom Bösen und er kann gar nichts damit zu tun haben. Er kann vom Bösen nicht einmal ansatzweise versucht werden und darum kann er auch selber nichts zum Bösen versuchen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich jetzt gerade in diesen letzten Sätzen immer wieder gesagt habe, dass Gott etwas nicht kann. Das ist ein bisschen komisch. Gott kann etwas nicht. Ich weiß nicht, wie man anders könnte sagen. Ich denke, das ist auch ein bisschen so, dass wir so grosse Sachen über Gott mit unserer Sprache zu formulieren, das ist schwierig. Und ein Stück weit ist das Geheimnis auch etwas, was wir bis in die Ewigkeit nicht werden verstehen. Und das ist gut so. Jakobus will da nicht so viel darüber sagen, dass Gott nicht versucht. Er will einfach klarstellen, das kann nicht sein. Er tut aber weiterfahren und konzentriert sich eigentlich auf die wirkliche Quelle der Versuchung. Das ist nämlich unser Herz. mir selber. Er tut da ganz genau erklären, wie die Entwicklung von der Versuchung erklärt uns das. Eines ist zum Zeigen, wie schlimm das ist, aber auch anderes ist zum Zeigen, dass man die Entwicklung stoppen kann. Und wenn wir ganz genau anschauen, haben wir da 5 Schritte in dieser Entwicklung. Und zwar, zuerst kommt das Verlangen, dann Empfängnis, Geburt, dann Wachstum und dann Tod. Das Verlangen kommt zuerst. Und das muss eben am Anfang gar nicht so schlimm sein. Es muss nicht böse sein. Wichtig ist aber, was nachher passiert. Wichtig ist, was nachher kommt. An zweiter Stelle kommt Empfängnis. Sie kommt zustande, wenn das Verlangen nachgibt. Das Verlangen gibt nach der Versuchung. Drittens, die Geburt. Geburt von einer sündigen Handlung, wo wir die ersten Zeichen der Sünde sehen. Wachstum, mit Wachstum ist stark gemeint, dass die sündige Handlung, die vorher geboren worden ist, immer wieder begangen wird. Wenn sie nicht gestoppt wird, dann übernimmt sie Führung, wird zur Gewohnheit und dann gibt es nur Erfolg, der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus im letzten Vers vom Kapitel 6 im Römerbrief. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sehen jetzt so schön da, wie Jakobus einerseits erklärt und ermahnt. Wieder erklärt und wieder ermahnt. Wir müssen die Schuld nicht bei Gott suchen. Nicht er tut unsere Versuchung führen, sondern wir allein sind dafür verantwortlich. Aber er bleibt nicht bei der sinnlosen Ermahnung, die nicht nützt, sondern er gibt uns praktische Hilfestellungen, indem er den Prozess von der Versuchung so genau erklärt, um uns zu zeigen, schaut, ihr habt immer noch Zeit, ihr könnt immer noch etwas dagegen tun. Auch da wieder, im vollen Bewusstsein, dass wir da nicht allein sind. Der Heilige Geist hilft uns. Und im Gegensatz zu dieser ganzen Schlechtigkeit vom Mensch, haben wir die nächsten 2 Verse, wo steht, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also wenn wir sagen, dass Gott uns versucht, dann sind wir im Unrecht. Wir irren uns. Deshalb muss Jakobus wieder nochmal Klartext reden. Von Gott kommt nur das, was gut und vollkommen ist. Weil bei ihm nicht einmal der Schatten von irgendetwas Schlechtes kann sein. Und wenn man etwas anderes behauptet, dann irren wir uns. Dazu müssen wir uns merken, die herzliche Formulierung, die wir einfach lesen und übergehen vielleicht, die herzliche Formulierung, die da kommt, meine geliebten Brüder. Meine geliebten Brüder. Das ist irgendwie auch wieder keine herzlose Verwarnung oder Zurechtweisung. Nein. Jakobus tut sich eben selber identifizieren mit seiner Leserschaft, mit den Leuten, die, wenn er schreibt und möchte, von ganzem Herzen, eben mit brüderlicher Liebe, möchte er die überzeugen, dass bei Gott nichts Böses kann sein. Um das zu stärken, ergänzt er wieder die Beschreibung von Gott vom Vers 13 mit weiteren Charaktereigenschaften von Gott. Da sehen wir, dass da Gott als Vater des Lichts und unveränderlich ist. Und so ein wunderbarer Gott mit so viel guten Charaktereigenschaften, der bringt auch wunderbare Werke für ihn, wo wir dann im letzten Vers von dem heutigen Text lesen. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Eben, eines von den grössten Werken, die Gott da hervorbringt, ist unsere Wiedergeburt, unsere Rettung. Und das ist eben eines von diesen vollkommenen Geschenken, die wir im Vers 17 gelesen haben. Das ist nicht unsere Leistung, das ist nicht unsere Arbeit, sondern es ist sein Wille, sein Wort. Er allein hat so Wille, dass wir die neue Geburt erleben und Gemeinschaft mit ihm haben. Zum Wort Erstlingsfrucht. Auch mehrere Deutungen, auch mehrere Meinungen dazu. Ich möchte euch zwei vorstellen. Eine kommt vom Arnold Fruchtenbaum, das habe ich ja letztes Mal etwas von ihm vorgelesen. Dazu schreibt er, das gesamte Konzept der Erstlingsfrüchte bedeutet, dass in der Zukunft noch mehr kommen werden. Die jüdischen Gläubigen als Erstlingsfrucht werden zum Zeichen für eine weitere Ernte in der Zukunft, sowohl unter Juden als auch unter Nichtjuden. Eine andere Erklärung kommt von John MacArthur, der schrieb dazu, Erstlingsfrucht, das ist ein Ausdruck, der die ersten und die besten Früchte der Ernte bezeichnete, die Gott als Opfer erwartete. Gott diese ernsten Früchte zu geben, war ein Akt des Glaubens daran, dass er seine Verheißung erfüllen und eine volle Ernte geben wird. In gleicher Weise sind Christen die ersten Anzeichen von Gottes neuer Schöpfung und erfreuen sich in ihrem neuen Leben gegenwärtig an einem Vorgeschmack auf die künftige Herrlichkeit. Wir haben ja am Anfang mit dem Wort niedrig angefangen und wir hören mit dem Wort Erstlingsfrucht auf. So wunderbar schließt sich da der Bogen in dem Abschnitt. Wir könnten zusammenfassen und sagen, der Niedrige kann sich rühmen, weil er eigentlich eine Art Erstlingsfrucht der Geschöpfe Gottes ist. Ist das nicht schön? Wir kommen zum Schluss. Für mich ist die Hauptaussage von dem Abschnitt, Vers 18, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Warum nicht? Irret euch nicht, anders zu denken als der Arme und der Reiche. Die Reiche sind gleich von Gott. Mit einem kleinen Nachteil für den, der reich ist. Wie sollen wir uns nicht irren? Irret euch nicht, anders zu denken als die Anfacht, die kommt. Aber wer sie tut erdulden und sich bewährt, erhält die Krone vom Leben. Dann irret euch nicht, Gott kann uns nicht versuchen. Bei ihm ist kein Schatten von Schlechtigkeit. sondern nur gute Gaben und Vollkommenheit. Irret euch nicht, Schuld liegt allein bei uns. Aber es gibt Hoffnung, weil wir mit Gottes Hilfe die Schritte der Versuche können erkennen und stoppen. Und zum Schluss, irret euch nicht, Gott allein hat uns die Wiedergeburt, die Rettung geschenkt. Egal, ob reich oder arm. Vor ihm sind wir alle Erstlingsfrüchte. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du jetzt uns wirklich auch segnen tust und dass du uns so führst, dass wir dein Wort können prüfen, Herr. Dass wir dran bleiben, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, jeden Tag dein Wort zu studieren und das zu verstehen, was du uns schenken willst. Danke, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir ja nicht nur am Sonntag, sondern wirklich auch jeden Tag dranbleiben, Herr. Schenk du uns deine Gnade dafür. Amen.